Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Und zwar die Verse 19 bis 31. Lukas 16, ab Vers 19. Dort spricht der Herr Jesus Christus: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qualen kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir befinden uns immer noch in der Reihe über die Gleichnisse. Allerdings stellt unser heutiger Predigttext in gewisser Weise eine Besonderheit dar. Er weicht offenbar so deutlich von dem üblichen Muster eines Gleichnisses ab, dass viele ihn gar nicht als Gleichnis einordnen. Es fehlt einfach der Rückgriff auf Bekanntes, auf den Alltag, auf gewöhnliche, für jedermann begreifbare Begebenheiten, aus denen dann Wahrheiten über das Reich der Himmel abgeleitet werden. Denn das ist doch das Wesen der Gleichnisse, oder? Das haben wir am Anfang der Reihe gesagt. Irdische Wahrheiten, die wir tagtäglich sehen, stehen für himmlische Wahrheiten. Das Irdische und Vergängliche ist ein Abbild des Himmlischen und Ewigen. Und darum scheint diese Passage in Lukas 16 so wenig gleichnishaft zu sein. Aber dennoch wollen wir uns mit genau diesem Text heute beschäftigen. Auch wenn er vielleicht kein vollwertiges Gleichnis sein mag, so ist dieser Text auf jeden Fall doch auch mehr als bloß eine Erzählung. Denn dieser Bericht, den der Herr Jesus Christus liefert, von dem er spricht, der liefert im Kern sehr anschaulich eine Antwort auf zwei Fragen. Die erste Frage, was ist die Hölle? Und die zweite Frage, wie können wir der Hölle entgehen? Das Schicksal dieses reichen Mannes und sein erster Dialog mit Abraham, die verdeutlichen uns, wie sehr Gottes Zorn auf ihm liegt. Und der zweite Dialog stellt klar, dass es nur einen Weg gibt, um diesem Zorn zu entgehen. Und wir wollen uns heute, ohne den eben genannten ersten Teil zu vernachlässigen, vor allem dem zweiten widmen. Und da vor allem dann dem Kernvers 29. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Ich gliedere die Predigt in drei Abschnitte. Erstens ein paar einleitende Worte zu dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Im zweiten Teil gehen wir auf die Bitten des reichen Mannes ein. Was bittet er Abraham? Und im dritten und letzten Teil dann, was antwortet Abraham? In den ersten drei Versen des Textes erfahren wir ganz kurz etwas über das irdische Leben der beiden Hauptpersonen, wie ich es mal nennen will. Diese Verse sind in Wahrheit nur die Einleitung zu der eigentlichen Handlung, die dann nicht mehr hier auf der Erde spielt, sondern im Jenseits. Wir lernen hier einen reichen Mann kennen. Er war unermesslich reich. Er kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand. Das war die Kleidung von Königen. Und er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Er war offenbar bei seinen Mitbürgern hoch angesehen. Sein Haus war ein ständiger Ort von Empfängen, von Banketten, von Gastmählern. Die Reichen, die Schönen und die Mächtigen aus Stadt und Land gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Und in der Synagoge, da hatte er natürlich einen Ehrenplatz. Was interessant ist, die Tatsache, dass dieser reiche Mann keinen Namen hat. Ist uns das aufgefallen? Wir lesen von Lazarus und von Abraham, aber der reiche Mann, eigentlich die Hauptperson, bleibt namenlos. Ab und zu begegnen uns Texte, Kommentare, Auslegungen, in denen diese Person dann doch einen Namen trägt. Das habt ihr selber schon in Kommentaren gelesen, nämlich den Namen Dives. Dives. Nur ist dieses Wort Dives kein Name, sondern es ist bloß das lateinische Wort für reich. In der lateinischen Bibelübersetzung beginnt der Vers 19, also der Anfang unseres Textes, mit den Worten Homo quidam erat Dives. Es war ein gewisser reicher Mann. Dives heißt also nichts anderes als der Reiche. Die Heilige Schrift gibt diesem Reichen keinen Namen. Und das ist kein Zufall. Der Blick des Herrn geht hier über das Hier und Jetzt hinaus. Hier unter den Menschen, in der Welt, da zählt dieser Dives etwas. Hier ist er hochgeachtet. Hier hat er einen Namen, einen großen Namen sogar. Aber in der Ewigkeit, aus der Perspektive Gottes, ist er ein Niemand. Sein Name ist bedeutungslos. Ganz anders dagegen Lazarus. Der Name Lazarus begegnet uns noch an einer anderen Stelle, nämlich im Johannesevangelium. Wir erinnern uns, das ist der Mann, den Jesus von den Toten auferweckte. Als ein Zeichen dafür, dass er, also Jesus, das ewige Leben ist. Nun ist der Lazarus in unserer Geschichte ganz gewiss nicht dieser Lazarus, sondern ein erfundener, ein fiktiver Lazarus. Aber eben eine Person mit genau diesem Namen. Wie anders sah das Leben dieses Lazarus gegenüber dem des reichen Mannes aus? Da finden wir keine Spur von Herrlichkeit und Freuden, von Purpurkleidern, Festmälern, Macht und Ansehen. Dieser Lazarus war ein elender Bettler. Er lag zerlumpt und zerschlagen, verdreckt, mit Eiterbeulen überzogen, vor dem Portal des Reichen. Ein ekelerregendes Ärgernis für jeden Vorbeigehenden, ja auch für Dives selbst. Er und seinesgleichen würdigten Lazarus keines Blickes. Seine einzige Nahrung, so lesen wir, waren ein paar Brotkrümel. Wahrscheinlich hatten die Diener des Reichen die in der Stube zusammengefegt und dann mit dem übrigen Kehricht vor die Tür geworfen. Und diese paar Krümel, die musste er sich auch noch den Straßenkötern teilen. Und doch hat dieser Elende einen Namen: Lazarus. Dieser Name ist die griechische Form des hebräischen Eleazar. Das bedeutet so viel wie Gott hilft oder Gott ist mein Helfer. Dieser Lazarus hatte in der Welt nichts, außer seine Hoffnung auf Gott. Gott ist mein Helfer. Egal wie dreckig es mir geht, Gott hat dennoch alles in der Hand. Er wird mich nicht verlassen. Lazarus konnte mit dem da ganz ähnlich geschlagenen Hiob sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub, über den Dreck, über den Schutt erheben. Und Lazarus' Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Es geschah aber, so lesen wir, es geschah nicht zufällig, sondern weil Gottes Ratschluss sich erfüllte, es geschah, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Eine sehr beeindruckende, eine sehr schöne Umschreibung seines Durchgangs in das ewige Leben. Fassen wir diese Beschreibung nicht allzu wörtlich auf, nicht buchstabengetreu. Fakt ist aber, dass dieser geschundene, verachtete Lazarus zwar von den Menschen verworfen, aber von Gott erwählt war. Er war ein wahrer Sohn Abrahams, denn er hatte Abrahams Glauben. Und darum wurde er von Abraham väterlich empfangen. Und er fand ewigen Trost und Ruhe in dessen Schoß. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Den Körper des Lazarus, den man da eines Morgens tot am Tor gefunden hatte, hat man irgendwo verscharrt. Der Reiche wurde begraben. Sein Begräbnis war gewiss ähnlich prunkvoll wie sein Leben. Ein prächtiger Sarg, Berge von Blumen und Kränzen, eine große marmorne Familiengruft. Und vor allem viele bedeutende Redner, die sich in Lobpreisungen für und in Huldigungen an den Toten überboten. Doch während all die feierlichen Worte geredet wurden, während das extra für diesen Anlass komponierte Requiem erklang, während man die traditionellen Totengebete murmelte, da war die Seele des reichen Mannes schon an einem ganz anderen Ort. Er erwachte in der Hölle. In der Schlachterübersetzung steht zwar hier das Wort Totenreich und im griechischen Original das Wort Hades. Aber der Text redet nicht einfach von einem neutralen Ort der Toten. Denn der Reiche leidet Qualen und Pein in dieser Flamme. Es ist ein Ort des Feuers, ein Ort der Bestrafung, ein Ort ewiger und schlimmster Qualen. Es handelt sich zweifellos um die Hölle. In Markus 9 lesen wir ja gleich mehrfach die Warnung: Sieh dich vor, dass du nicht in die Hölle fährst. Denn was ist da? In das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und in diesen Versen steht dann nicht das Wort Hades, sondern Gehenna. Aber die Eigenschaften, die Merkmale sind die gleichen. Ein unauslöschliches Feuer, ein Wurm, der nicht aufhört zu stechen und zu quälen. Und das ist genau der Ort, an dem sich der Reiche in unserem Text wiederfindet. Kein Zweifel, er ist in der Hölle, er leidet furchtbare Qualen, er erleidet den ewigen Tod. als eine gerechte Strafe. Gerechte Strafe, wofür denn? Laut Römer 6,23 kann die Antwort nur lauten, für seine Sünde. Der ewige Tod ist immer der Lohn der Sünde. Wir wollen nicht in den Irrtum verfallen, diese oder jene konkrete Sünde des reichen Mannes zu suchen und die dann als Grund für seine Bestrafung zu sehen. Denn die Sünde ist etwas, das den ganzen Menschen betrifft. Seit Adams Fall heißt Mensch zu sein automatisch Sünder zu sein. Natürlich zeigte sich die Sünde des reichen Mannes in seinen bösen Werken. Vielleicht in seiner Eitelkeit oder auch in seiner Hartherzigkeit gegenüber dem Bettler vor seinem Tor. Aber diese bösen Werke waren zwar letztlich nur Symptome, Folgen der in ihm wohnenden Sünde. Aber zugleich nahmen sie ihm auch jede Entschuldigung. In der Hölle gibt es keine Argumente mehr. Der reiche Mann blickt auf sein Leben zurück und muss erkennen, ich bin zu Recht hier. Ich habe diese Strafe verdient. Aber ach, diese Qualen, die sind so unerträglich. Wenn ich doch nur ein klein wenig Linderung hätte. So denkt sich der Reiche. Und da erblickt er Abraham und Lazarus von Ferne. Die sind weit weg, in einer anderen Welt. Aber er sieht sie, zumindest hier im Text. Nicht, dass man aus der Hölle in den Himmel blicken könnte. Aber in diesem Text, in dieser Erzählung, ist das Bild des seligen Lazarus in Abrahams Schoß sozusagen das Kontrastprogramm, der krasse Gegensatz zu den Leiden des Reichen. Und so ruft dann der Reiche Dives unter höllischen Schmerzen, Vater Abraham, erbarme dich über mich. Vater Abraham, bin ich nicht auch dein Kind? Doch im Tod beruft sich der reiche Mann auf Abraham als seinen Vater. Genau wie er es wohl auch im Leben getan hat. Gleicherweise wie es einen Tag geben wird, an dem viele zu Gott rufen werden, Herr, Herr, tu uns auf. Aber er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Lippenbekenntnisse genügen nicht. Wenn dieser reiche Mann wirklich Abrahams Kind wäre, so hätte er Abrahams Werke getan. Vergleichen wir Johannes 8, Vers 39. Dann hätte er Abrahams Glauben gehabt. Aber den hatte er nicht. Er war kein Lazarus, kein Eleazar, keiner, der auf Gott als den einzigen Helfer vertraute. Und darum muss ihm Abraham antworten, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber bist gepeinigt. Abraham redet ihn als Sohn an. Natürlich ist er sein Sohn, ein direkter Nachkomme dem Fleische nach. Und zum anderen ist es auch eine durchaus ironische Antwort auf die vorige Anrede, Vater. Gut, wenn ich dein Vater sein soll, dann bist du wohl mein Sohn. Aber das ändert nichts. Du hast keinen Grund zur Klage. Du hast ein gutes Leben gehabt. Das war schon weitaus mehr, als du verdient hast. Gott hat dir so viel Gutes geschenkt, so viel Reichtum, so viele Möglichkeiten. Aber was hast du daraus gemacht? Was hast du damit angefangen? Wem hast du die Ehre gegeben? Nein, mein lieber Sohn, deine Strafe ist voll und ganz berechtigt. Wie sich doch die Zeiten ändern, nicht wahr? Der Reiche eben noch herrlich und in Freuden, nun in den Flammen der Hölle. Und Lazarus eben noch von den Hunden beleckt, jetzt in Abrahams Schoß. Dieser Abschnitt erinnert ein wenig an Psalm 73, nicht wahr? Wie klagt dort der Psalmdichter Asaf? Ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin noch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Aber dann deine Erkenntnis. Für wahr. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Und dann die Schlussfolgerung, denn wir, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Aber dieser reiche Mann, er war fern von Gott. Und sein Reichtum war nichts anderes als eine schiefe Ebene, auf der er immer weiter von Gott wegrutschte, geradewegs hinein ins Verderben, in dem er sich jetzt wiederfindet. Und wenn er sich das vor Augen führt, wenn er das bedenkt, wie Abraham ihm auch rät, Sohn, bedenke, dann werden seine Qualen nur noch größer. Jetzt verstehen wir auch, warum an so vielen Stellen, an denen der Herr Jesus von den Schrecken des ewigen Todes spricht, die Worte hinzugesetzt werden, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Es ist nicht das bekanntere Heulen und Zähneklappern, das erinnert mehr an Angst, sondern es ist Weinen und Zähneknirschen. Es ist Trauer, es ist Entsetzen, es ist ohnmächtige Wut, wenn man erkennen muss, man sein Leben vertan hat. Und die große Kluft, der gewaltige Abgrund, der sich dort auftut, vor dem man sich wiederfindet, den kann niemand überwinden. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und das sieht auch Dives. Aber nun kommt er mit einer neuen Bitte zu Abraham. So bitte ich dich, Vater, dass du Lazarus in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Seien wir vorsichtig bei der Auslegung dieses Verses. Dieser Reiche, der war jetzt mitnichten geläutert. Er sucht mitnichten, jetzt wo es für ihn zu spät ist, noch das Heil seiner Brüder. Dann würden wir ja doch an so etwas glauben wie das Fegefeuer, oder? Die sündigen Seelen werden gereinigt, bis sie am Ende doch noch in den Himmel auffahren. Aber in dieser zweiten Bitte des Reichen geht es gar nicht um das Heil seiner Brüder. Nein, er bittet Abraham hier in ganz selbstsüchtiger Absicht. Damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen, heißt nichts anderes, als dass der Anblick seiner Brüder seine eigenen Qualen nur noch vergrößern würde. Vermutlich ist er der Älteste, er war ihr Vorbild. Er zog sie hinter sich her auf dem schlüpfrigen Boden. Er sieht sich mitschuldig an dem Verderben, das seine Brüder erwartet, wenn ja, wenn sie sich nicht bekehren. Und dieser Gedanke, dass seine Brüder vielleicht auch noch kommen und ihn peinigen mit Vorwürfen, das bereitet ihm zusätzliche Schmerzen. Und das ist der Grund, warum er seine Brüder eben nicht an diesem Ort der Qual sehen will. Dieser Lazarus soll von den Toten auferstehen und die Brüder warnen. Einer, der von den Toten kommt, der wird sie überzeugen. So hat sich der Reiche das gedacht. Aber Abrahams Antwort fällt negativ aus. Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Was bringt einen Menschen dazu, zu glauben? Was bringt einen Menschen dazu, zu bekennen, so wie Rebekka es eben getan hat? Christus ist mein Heil und ich besitze diesen Christus durch den Glauben. Was bringt uns dazu? Was führt uns zu Christus? Sind es Überredungskünste? Druck? Oder sind uns vielleicht doch auferstandene Tote erschienen? Haben wir irgendein Wunder erlebt? Irgendetwas so Außergewöhnliches und Übernatürliches, dass wir nicht anders können, als einzugestehen, dass an Religiosität und Glauben vielleicht doch was dran sein könnte. Wenn das der Fall ist, wenn das der Grund ist, warum wir hier sind, dann sollten wir ganz schnell auseinandergehen. Dann sind wir nicht bekennend, dann sind wir nicht evangelisch, nicht reformiert und erst recht nicht Gemeinde. Denn woher kommt der Glaube? Woher kommt echter, rettender Glaube? In Römer 10, Versen 13 und folgenden steht diese Kette. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Aha. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Rettender Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Das ist die Wahrheit. Und darum kann Abraham auf die Bitte des reichen Mannes bezüglich seiner Brüder nur antworten: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Wohlgemerkt, sie sollen auf sie hören. Sie sollen nicht die Tora irgendwo in einem prächtigen Behälter einschließen und wegstellen, sondern sie sollen Mose und die Propheten hören. Aber mit dieser Antwort gibt sich Dives nicht zufrieden. Natürlich weiß er, dass seine Brüder Mose und die Propheten haben. Sie kennen die Heilige Schrift. Vielleicht kennen sie nicht nur, vielleicht besuchen sie sogar regelmäßig die Synagoge. Vielleicht hören sie regelmäßig die Predigt auf eben dieser Schrift. Das weiß er. Denn er selbst kannte auch die Schrift. Er war ein Sohn Abrahams. Er wuchs inmitten des Bundesvolkes auf. Er kannte die Worte Moses und der Propheten von klein auf. Aber er glaubte ihm nicht. Und das ist das Problem, vor dem er jetzt auch seine Brüder stehen sieht. Wie viele Menschen stehen ihr Leben lang in Reichweite des Wortes Gottes und gehen doch verloren? Wie viele Menschen hören das Wort als Kind, als Erwachsene und gehen doch verloren? Das alles weiß der reiche Mann in der Hölle. Und in seinem Bitten zeigt sich sein ganzes Dilemma. Er glaubt immer noch nicht dem Wort Gottes. Er glaubt immer noch nicht, dass dieses Wort allein Menschen vom Tod ins Leben, von der Finsternis ins Licht, vom Verderben in die Herrlichkeit führen kann und auch führt. Immer noch glaubt er, dieses Wort genüge nicht. Es müsse noch etwas dazukommen oder es müsse überhaupt durch etwas ganz anderes ersetzt werden. Warum ist Vater Abraham nur so halsstarrig? Sieht er denn nicht, wohin das führt? Erkennt Abraham denn nicht, dass, indem er auf diesen langweiligen Geschichten von Mose und den Propheten beharrt, dass dadurch hunderte, tausende Seelen verloren gehen? Man spürt förmlich, wie Diebes in seiner Verzweiflung aufheult. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Stellen wir uns einmal für einen kurzen Augenblick vor, Abraham würde dieser Bitte entsprechen. Er würde Lazarus tatsächlich in diese Welt zurücksenden. Was würde geschehen? Es wäre zweifellos eine Sensation. Alle würden kommen und staunen. Vielleicht würden sich einige dazu bewegen lassen, ihren Lebenswandel zu ändern, fortan freundlicher, freigebiger zu sein. Aber diese guten Werke allein können wir nicht retten. Wer gerettet wird, braucht Glauben. Aber was soll Lazarus dabei ihnen aufrichten? Glauben? Woran denn? Wozu denn? Und ganz davon abgesehen, ist nicht in der Tat ein Lazarus von den Toten auferstanden? Ich hatte es vorhin erwähnt. Den Bericht über die Auferweckung finden wir in Johannes 11. Aber was war die Reaktion der ungläubigen Juden? Glaubten sie dem Wunder? Ließen sie sich von dem sichtbaren Zeugnis Lazarus wirklich bekehren? Ergriffen sie das Heil in Jesus Christus im Glauben? Nein, sondern von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um Jesus zu töten. Sie glaubten nicht. Sie ignorierten nicht nur das Wort Moses und der Propheten, sondern auch die Wunder, die doch laut dem reichen Mann die Kraft hätten, sie zu bekehren. Ständig fragten sie nach Zeichen und Beweisen. Aber wenn die dann geschahen, dann machten sie sogar den Teufel dafür verantwortlich und wandten sich ab. Bis es Jesus schließlich zu bunt wurde, was wir in Matthäus 16 lesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten traten mal wieder herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Und da antwortete der Herr. Er antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Was war dieses letzte Zeichen? Das Zeichen des Propheten Jona. Das war die Auferstehung des Herrn am dritten Tag nach seiner Kreuzigung. Und auch das weigerten sie sich zu erkennen. Und sie verordneten dann sogar die Erklärung: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, als wir schliefen. Nein, Wunder helfen nichts. Gott gebraucht ein Mittel, um Menschen zum Glauben zu führen und so sein Volk zu erretten. Er gebraucht sein Wort. Denn unter diesem Wort, unter dem Wort Moses, der Propheten und inzwischen auch der Apostel, unter diesem Wort kommt der Heilige Geist und wirkt Glauben und Bekehrung. Der Heilige Geist kommt nicht durch Wunder. Er kommt nicht durch Phänomene, durch Heilungen oder sonstige Wirkungen, sondern nur durch das Wort. Dieses Wort Gottes, Mose und die Propheten oder neutestamentlicher Diktion, das Evangelium von Jesus Christus, das ist das einzig wirksame Mittel, um Menschen zu erretten. Und darum ist es auch genügsam. Das Evangelium genügt. Mehr ist nicht nötig, denn alles andere ist wirkungslos. Und so sehr Menschen auch versuchen, dem Evangelium etwas beizufügen oder etwas davon wegzunehmen, es sogenannt besser verständlich zu machen oder die Botschaft statt durch das trockene Wort durch andere, angeblich lebendigere Mittel zu überbringen, so sehr sind auch alle diese Maßnahmen zum Scheitern verurteilt. Der Heilige Geist wird keinen dieser anderen Wege nutzen. Er hat sich an das Wort gebunden. Alle anderen Wege enden in nichts. Das macht Abraham dem reichen Mann hier klar. Mose und die Propheten genügen. Ja, auch das Alte Testament gab und gibt genügend Zeugnis von Gott und seinem damals noch künftigen Heilswerk in Jesus Christus. Und wenn das schon so ist, wie viel reicher sind wir nicht beschenkt? Denn wir haben im Neuen Testament das nunmehr vollbrachte Heilswerk. Und das wird uns so viel klarer und deutlicher verkündigt und gezeigt. Der reiche Mann meint, dieser Lazarus, von den Toten auferstanden, würde seine Brüder dazu bringen, Buße zu tun. Achten wir auch darauf, was Abraham antwortet. Sie würden sich nicht überzeugen lassen. Sie würden sich nicht einmal überzeugen lassen. Sie würden nicht einmal die Fakten anerkennen. Nicht einmal das. Und dabei reden wir noch gar nicht davon, dass sie Buße tun, dass sie sich bekehren, dass sie wirklich glauben. Das ist das vernichtende Urteil über dieses Lechzen nach Wundern, nach Beweisen, nach klugen Argumenten, nach Überzeugungsarbeit außerhalb des Wortes Gottes. Die alle nützen uns gar nichts. Wenn sie nicht dazu gedacht sind, auf das Wort hinzulenken, dann brauchen wir sie auch nicht. Zur Rettung haben wir einzig und allein Mose und die Propheten. Einzig und allein das Evangelium nötig, denn das ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Amen.